Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Heute spricht Marcel Malgaud zu Ihnen über das Thema Arbeit und Gebet. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Jetzt unser Thema heute Vormittag, Arbeit und Gebet. Ich bitte Sie, nehmen Sie das nicht so wörtlich. Arbeit und Gebet. Ich kann Ihnen heute nicht viel sagen über Arbeit. Es gibt da einige gute Geschäftsleute und Manager, die könnten besser darüber reden. Ich möchte aber doch davon ausgehen, von diesem Thema Arbeit und Gebet, aber dann mehr über das Gebet reden. Aber Sie werden schon verstehen dann, um was es geht. Sehen Sie, weil der Mensch viel Zeit seines irdischen Daseins für Arbeit aufwendet, außer dass er ein Drittel seines Lebens verschläft. Haben Sie das gewusst? Wir verschlafen ein Drittel unseres Lebens. Das sollte uns jeden Morgen, wenn wir ausschlafen wollen, in den Kopf kommen. Dann sind wir schnell aus dem Bett. Außer dass das der Fall ist, ein Drittel des Lebens wird verschlafen, braucht der Mensch am meisten Zeit für Arbeit. Das ist einfach so. Und deshalb habe ich diesen Begriff Arbeit gewählt, um damit all das anzudeuten, was der Mensch während seines Lebens tut. Und wissen Sie, wie die Frage heute ganz einfach lautet? Folgende Frage. Ganz eine einfache Frage. Wie steht das Gebet gegenüber der Arbeit? Das heißt, um es vielleicht anders zu sagen, in welchem Verhältnis steht das, was ich in meinem Leben am meisten tue, zu dem, was in meinem Leben am wichtigsten ist, das Gebet? Wie ist das Verhältnis? Stehen diese zwei Dinge im richtigen Verhältnis zueinander? Haben wir die Sache im Griff? Gibt es da kein Missverhältnis? Ja, wie sieht denn das Verhältnis aus zwischen unserem allgemeinen Leben, die Arbeit und so weiter und Gebet? Ja, es ist klar, das möchte ich vorweg sagen, dass wir nicht ebenso viel Zeit fürs Gebet wie für die Arbeit aufbringen können. Das geht nicht. Das wäre unnüchtern. Da müsste man einige Stunden beten und manches würde liegen bleiben. Wir müssen da nüchtern und realistisch sein. Jesus Christus hat seine Jünger nicht mit den Worten ausgesandt, geht hin in alle Welt und betet 10 Stunden am Tag. Das hat er nicht gesagt, nicht wahr? Er hat gesagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Oder Jesus Christus hat in Johannes 9, Vers 4 nicht gesagt, wir müssen beten, solange es Tag ist, sondern er hat gesagt, wir müssen wirken, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Ich denke, diese Beispiele zeigen, dass der Dienst, also Arbeit, ein wichtiger Faktor war für Jesus. Und das trotz der Tatsache, dass er die Notwendigkeit des Gebetes sehr, sehr betonte. Dennoch, und das ist der Zweck dieser Botschaft. Dennoch müssen wir uns heute neu die Frage gefallen lassen, und ich habe sie mir auch gestellt, wir müssen uns die Frage gefallen lassen, wie sieht es in unserem Leben aus? Wie ist das Verhältnis zwischen Arbeit, also allgemein gesagt, zwischen all dem, was ein Tag ausmacht in unserem Leben, ja? Wie sieht das Verhältnis aus zwischen dem und dem Gebet? Wie stehen diese zwei Dinge zueinander? Wie ist da die richtige Relation? Was ist die richtige Relation? Sehen Sie, vielleicht darf ich es so sagen, die richtige Relation zwischen diesen zwei Dingen besteht nicht darin, dass man beides gleich lang ausübt, das wäre einfach unnüchtern, aber dass man dem Gebet den Vorzug gibt. Darum geht es. Den Vorzug. Wer das erkannt hat, der darf erfahren, dass auch im größten Stress die innere Ruhe da ist. Dass da, wo Hektik schon manche andere zu Fall gebracht haben, dass da Gelassenheit sein darf. Und ich sage Ihnen, das haben wir alle nötig. Auch im Missionswerk gibt es auch Stress und Hektik, woraus dann Ungeduld kommt, Unverstehen und so weiter, das gibt es überall. Wenn wir die Relation richtig sehen würden und praktisch ausüben würden zwischen Arbeit, also zwischen all dem, was ein Tag in sich hat, und Gebet, es ginge vieles viel besser. Ich sage nicht, dass dann der Himmel auf Erden ist. Oh nein, Anfechtungen sind immer da, aber es ginge besser. Welch eine Kraft ist das Gebet? Welch einen Einfluss übt es da aus, wo regelmäßig dieses Gebet angewendet wird? Ich möchte jetzt versuchen, vielleicht sagen Sie, was hat das damit zu tun? Dennoch, ich möchte versuchen, meine Brüder und Schwestern, in einfachen Worten etwas über das Gebet zu sagen. Und ich möchte dazu ein Bild aus dem Neuen Testament anführen, das Sie vielleicht gar nicht mit Gebet in Zusammenhang bringen. Eben, Sie sagen vielleicht, was hat das damit zu tun? Ich möchte auch versuchen aufzuzeigen, in welchem Verhältnis das Gebet zu unserem alltäglichen Leben steht, zu Arbeit, zu dem, was wir tun, was den ganzen Tag so läuft. Und nochmals, dass wir uns richtig verstehen, deshalb diese Einleitung, es geht nicht darum, dass ich jetzt ein Gesetz verkündige und sage, Sie müssen eine Stunde beten, zwei Stunden, das wäre ganz, ganz, ganz verkehrt. Wir sollten nie eine Zeitangabe machen, um den Leuten zu sagen, so lange müsst ihr beten. Das ist eine Irrlehre. Das muss jeder selber wissen. Das war ein Zeugnis meines Vaters, dass er sagte, ich bete so lange, bis ich Jesus Christus gefunden habe. Bis ich eine Begegnung habe mit ihm. Wir wissen alle, dass das Gebet ein Bollwerk von Kraft ist. Das wissen wir. Leider benutzen wir es nicht immer. Und deshalb sind einige von uns im Hintertreffen. Das heißt, wir sind irgendwo in einer Niederlage. Wir wissen alle, dass das Gebet als solches sehr einfach ist. Sehr einfach, unkompliziert. Wir tun uns so schwer damit. Verzeihen Sie, was ich jetzt sage, aber sehen wir das nicht in unserer Gebetsstunde. Es wird hier immer eingeladen für Gebetsstunde. Es kommen auch viele Geschwister, aber es beten immer dieselben. Warum? Weil man sich fürchtet und kann das nicht, kann nicht laut beten. Oh, Sie müssten einfach mal im Namen Jesu ihn anrufen in der Gebetsstunde. Das bewirkt auch in Ihrem Leben Segen. Es ist so einfach, aber wir tun uns schwer. Es ist jedem von uns klar, das müsste ich gar nicht sagen, dennoch, ich will es sagen, es ist jedem von uns klar, dass das Gebet in sich selbst universal und allumfassend ist. Wir aber legen ihm oft Beschränkungen auf. Wir legen Beschränkungen auf das Gebet. Wir alle kennen die Wahrheit, dass Beten das Atmen der Seele ist. Aber gleichwohl leiden manche von uns an geistlicher Atemnot. Verstehen Sie, was ich meine? Warum ist das so? Warum? Also, einerseits, wir wissen um die Vorzüge, um all das Gute des Gebetes. Das ist eine Gnadengabe, die Gott uns gegeben hat in Jesus Christus. Ich habe in der Gebetsstunde kurz erwähnt, im Alten Bund war das mal auch da, das Gebet. Es war auch Freimut da, besonders ein David konnte das sagen. Aber dennoch, in der Zeit von Mose, wenn man Gott nahen wollte, oh, was musste man manchmal schwere Wege gehen. Zum Beispiel Sündenbekenntnis und Sündenvergebung. Aber der neue Bund, der Vorhang ist zerrissen. Wir können hinein, wir können beten. Sie können an Ort und Stelle, wo Sie jetzt sind oder morgen, wo Sie arbeiten, können Sie ein Blitzgebet hinaufschicken. Und die Leitung ist immer offen, nie besetzt, nie besetzt. Immer offen. Jesus hört uns immer. So klein Ihr Gebet ist, so unscheinbar, so schwach, vielleicht in der Krankheit, Sie konnten nur den Namen Jesus aussprechen, mehr nicht. Das ist ein Gebet, es ist nicht verloren. Weshalb benutzen wir es zu wenig? Vielleicht, weil wir trotz all unseres Wissens über das Gebet dieses letztendlich doch nicht ganz begreifen. Vielleicht die Auswirkungen davon nicht begreifen. Es ist wie mit Jesus selbst. Wenn wir Jesus nicht richtig verstehen, wenn wir nicht die richtige Erkenntnis haben über seine Person, dann wird es uns immer auch an echten Erfahrungen fehlen, die doch jedem Christenleben gewährt sind. Jeder Christ darf Erfahrungen haben mit Jesus. Selbst bei Menschen ist es so, wo kein gegenseitiges Verstehen ist, da entsteht manch unnötiger Schmerz. Ich glaube, dass wir im Gebet deshalb oft so schwach sind, weil wir dieses zu wenig im richtigen Licht sehen. Es geht mir heute nicht darum, dass ich Ihnen das sage, was Sie ohnehin wissen, dass Gott Gebete erhört und was wir alles beten dürfen und so weiter, das wissen Sie. Ich möchte etwas aufzeigen, an das Sie vielleicht nicht denken und das so wichtig ist. Ich möchte versuchen zu erklären, warum ein Christ beten muss und welche Auswirkungen das hat in seinem Leben. Abgesehen davon, dass wir glauben dürfen, dass Gott eben, wie schon erwähnt, jedes Gebet erhört. Dass er tut, was die Gottesfürchtigen ihn bitten. Ja, und jetzt komme ich zu diesem Bild aus dem Neuen Testament. Wir werden bis zum Schluss jetzt bei diesem Bild bleiben. Und es ist ein sehr bekanntes Bild. Und Sie werden sagen, Mensch, das hat doch nichts mit Gebet zu tun. Aber wohl ein bisschen mit Arbeit. Und dann doch wieder mit Gebet. Hoffe, dass Sie gut wach sind, dass wir das heute mitnehmen können. Ich denke an die geistliche Waffenrüstung aus Epheser 6. Sie können schon mal aufschlagen, Epheser 6, wenn Sie eine Bibel dabei haben. Die geistliche Waffenrüstung, es wurde viel über sie gepredigt. Das ist ja ein ganz wunderbares Kapitel oder wunderbare Verse. Und sehen Sie, ich denke, dass diese Verse uns heute Vormittag sehr viel Aufschluss geben können über das Gebet oder anders gesagt, besonders über die Relation zwischen Gebet und unserem ganzen Leben, also Arbeit und allem, was wir tun. Allem, was wir tun. Sehen Sie, die geistliche Waffenrüstung. Wozu gibt es Waffenrüstungen? Wozu gab es damals Waffenrüstungen? Wozu mussten das Männer anziehen, um etwas zu tun, zu arbeiten, zu kämpfen? Zu kämpfen. Das ist auch bei uns so, Christen des neuen Bundes. Vorweg möchte ich etwas sagen. Wenn wir in der Bibel ein Bild bekommen, so ein Bild wie eben die geistliche Waffenrüstung, dann dürfen Sie sich das so anschaulich und plastisch vor Augen führen, wie das nur möglich ist. Ich bitte Sie, dass Sie heute Ihre ganze Fantasie gebrauchen. Also sagen Sie nicht, Sie hätten keine Fantasie. Jeder Mensch hat Fantasie. Oh ja. Jeder Mensch kann sich das eine oder andere vorstellen. Stimmt nicht, dass einige sagen, ich habe keine Fantasie, mir fehlt das. Oh doch, wir haben sie alle. Überlegen Sie sich nur einmal, was Sie alles für Hirngespinste manchmal haben. Das ist Fantasie. Ja, das ist Fantasie. Also, jetzt wenden Sie all Ihre Fantasie an und stellen Sie sich das Bild vor Augen. Paulus verwendet ja viele Bilder, zum Beispiel spricht er über die Rennbahn, ja, über die Rennbahn, schlagen wir jetzt nicht auf, 1. Korinther 9. Ja, wenn ich das lese, dann denke ich meine, dann bemühe ich mich an schwitzende, keuchende Männer zu denken. Nicht wahr? Die da in dieser Rennbahn sind und Paulus sagt, einer erreicht das Ziel. Sehen Sie, das sind so lebendig, diese Bilder sind so lebendig. Also, so wollen wir es heute Vormittag tun, auch mit diesem Bild der geistlichen Waffenrüstung. Stellen Sie sich das vor, ja? Jetzt lesen wir Epheser 6, die Verse 13 bis 17. Epheser 6, 13 bis 17. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden und mit Wahrheit angetan, mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Bis soweit. Hier ist die Rede von einem Panzer, von Beinen, die gestiefelt sind, von einem Schild, einem Helm und einem Schwert. Da haben wir schon ein perfektes Bild. Jeder kann sich das jetzt vorstellen, ja? Ein gewaltiger Krieger, wie er kraftstrotzend dasteht und keine Furcht ausstrahlt. Sehen Sie ihn jetzt, wie er dasteht, wie er vielleicht das Schwert hochhebt und mit dem Schild seinen ganzen Körper bedeckt. Jetzt will ich Ihnen was sagen. Diese Rüstung, diese ganze Rüstung ist ein Bild von dem neuen Leben, das Sie in dem Moment erhalten haben, als Sie Christus eingelassen haben. Wissen Sie, wer hier steht in dieser Rüstung mit diesem Großschild? Andere Übersetzungen reden hier von einem Großschild mit dem Schwert. Wissen Sie, wer hier steht? Sie. Sie sind hier dieser Soldat. Sie, der Sie in und durch Christus eine neue Kreatur geworden sind. Ihre Berufung nach, das muss ich Ihnen wieder ganz neu sagen, Ihre Berufung nach steht über Ihrem Leben, was Paulus schreibt und was Johannes auch schreibt. Ich zitiere jetzt zwei Zitate, zwei Worte dieser Aposteln. 1. Korinther 15, 57 und 1. Johannes 5, Vers 4. Paulus sagt, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Sehen Sie da diesen Soldat, nicht wahr? Diesen gepanzerten Mann mit Schwert, Helm und so weiter. Und Johannes sagt, 1. Johannes 5, Vers 4, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ja, jetzt muss ich Sie fragen, sind Sie von Gott geboren? Sind Sie von Gott geboren? Sind Sie wiedergeboren? Sind Sie ein Kind Gottes? Wenn Sie ja sagen, dann sind Sie jemand, der Sieg hat in diesem Leben, der Sieg hat in dieser Welt, dessen Glaube der Sieg ist, der alles überwindet. Und jetzt werden wir ganz nüchtern und ganz, ganz nüchtern. Und jetzt schauen wir unseren Zustand an, wie wir heute hier sitzen. Wir, wie ich hier stehe. Wir alle, Gotteskinder, von neuem geboren, aus Gott geboren, in Jesus Christus. Vorherbestimmt, um Sieg zu haben, um im Sieg zu leben, um von einem Sieg zum anderen zu gehen. Und wie sitzen wir heute hier? Und was ist in unserem Herzen? Was ist da oben in unserem Kopf? Manche von uns sind das Gegenteil, nicht wahr? Manche von uns, die hier sitzen, sind das pure Gegenteil. Da steht nicht ein Krieger, ja, ein Soldat ohne Furcht, ohne Angst, der wirklich ausstrahlt, Jesus Christus hat mich neu gemacht. Nein, da sitzen mickrige, Entschuldigung den Ausdruck, Menschlein. Sie haben es gerade noch geschafft, hier hinzukommen. Sie haben heute Morgen gedacht, Mensch, ich gehe nicht. Naja, jetzt sind Sie doch da. Vielleicht verkehren wir in einem sehr schwachen Zustand. Vielleicht kommt das ganze christliche Leben Ihnen dermaßen schwer vor in diesem Moment, dass es Ihnen scheint, als ob da ein Ballast auf Ihnen liegt. Ja, das Leben mit Jesus, das doch Freiheit und Leichtigkeit, wenn ich es so sagen darf, vermittelt, das liegt auf Ihnen wie ein Ballast. Warum? Warum? Das wollen wir untersuchen. Denken Sie jetzt an Arbeit und Gebet. Arbeit und Gebet. So eine Waffenrüstung, und jetzt stellen wir uns die Waffenrüstung ganz bildhaft vor. Ja, so eine Waffenrüstung besteht aus lauter schweren Materialien. Gehen Sie mal in ein Museum. Ich staune, dass die Leute solches Zeug tragen konnten. Staune, ja, dass sie sich noch bewegen konnten. Aber scheinbar waren die aus anderem Holz geschnitzt als wir. Ich habe mal nachgeschaut. Der Panzer von Goliath, wissen Sie, wie schwer der war an Gewicht? 58 Kilogramm. Also wenn ich einen, gut, das war ein Riese, ja, war stärker und größer als alle anderen. Trotzdem, wenn man einen 50 Kilo Sack aufhebt, naja, dann klappt man gleich zusammen. Also ich meine nicht alle, aber einige von uns. Eine Waffenrüstung, das war etwas Schweres, das war schweres Eisen und so weiter. Wissen Sie, was das bedeutete? Wir wollen uns darin jetzt vertiefen, ja. Das bedeutete, dass man diese Waffenrüstung sehr intensiv versorgen und unterhalten musste. Man musste sie immer wieder schmieren und ölen, damit alle Teile beweglich blieben. Wie wichtig, wie lebensnotwendig war damals eine Pflege, ein Unterhalt der Waffenrüstung? Ich bin überzeugt, dass das Überleben mancher Krieger damals unter anderem davon abhing, ob ihre Rüstung in Ordnung war, inwieweit sie diese gepflegt hatten, unterhalten hatten. Das war doch ein tödliches Fiasko, wenn mitten im heißesten Kampf zum Beispiel das eiserne Gelenk beim Ellbogen sich nicht mehr bewegen ließ, weil die ungeschmierten Eiserteile sich ineinander verkeilt hatten. Ja, benutzen Sie Ihre Fantasie, stellen Sie sich das vor. Da hebt einer sein Schwert und es geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Das ist ein tödliches Fiasko. Da kann er sein Schwert halten, wie er will. Er ist dem Feind ausgeliefert. Ich hoffe, Sie fangen an zu verstehen, worum es geht. Sehen Sie, eine Waffenrüstung, sie musste gepflegt werden, sonst war der Niedergang vorprogrammiert. Und jetzt gehe ich zu uns zurück, zu uns Gläubigen des Neuen Bundes. Wir die Waffenrüstung bekommen haben von Gott selber in und durch Jesus Christus. Ich sage Ihnen jetzt Folgendes, Ihre Waffenrüstung muss unterhalten und geschmiert werden, muss versorgt werden, muss gepflegt werden, damit sie intakt bleibt und damit sie in ihrem Leben den Dienst versehen kann. Und hier kommen wir an das Problem. Sie sollten endlich verstehen, dass die geistliche Waffenrüstung sehr schwer, ungelenk, lähmend werden kann, wenn sie nicht immer sorgfältig gepflegt und versorgt wird. Da leben einige im Irrtum. Oh, da leben einige im Irrtum. Nicht wahr? Ich bin bekehrt, ich bin ein Kind Gottes, ich habe die Waffenrüstung bekommen, ich eigne sie mir an und jetzt kann nichts mehr geschehen. Sie sollten einsehen, dass es ihr Niedergang bedeutet, wenn sie ihre Rüstung, die sie tadellos bekommen haben, die in sich selbst vollkommen ist, wenn sie diese Rüstung nicht regelmäßig umsorgen und pflegen. Ja, sagen Sie, das ist schön, aber was ist denn das jetzt für eine Pflege, die wir unserer Rüstung geben sollen? Was bedeutet das, wenn ich sage, ich muss meine Rüstung schmieren, ich muss sie pflegen, versorgen? Denken Sie an das Thema Arbeit und Gebet. Wollen wir noch einmal lesen, die Waffenrüstung, alle Verse und dann noch ein Vers dazu, ja? Nochmals Epheser 6, Vers 13 bis 17 haben wir gelesen und dann Vers 18. Ich lese bewusst alles, ja, dass es uns reingeht. Epheser 6, 13 bis 18. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. Dieser Vers 18, dieser ersten Teil von Vers 18 wird in der alten Elberfelder Bibel so übersetzt, die alte, zu aller Zeit betend. Verstehen Sie? Nehmt die Waffenrüstung Gottes, all das, was aufgezählt wird, und dann zu aller Zeit betend. Ich habe noch eine Übersetzung gefunden, vielleicht kennen Sie das sogenannte Mülheimer Neue Testament. Da steht: Dabei verharrt jederzeit auf alle mögliche Weise im Gebet. Vielleicht haben Sie es gemerkt, es geht mir hier um das Bindewörtchen dabei, das in manchen Übersetzungen zwischen Vers 17 und 18 von Epheser 6 steht. Und nehmt den Helm des Heils, Vers 17, und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, dabei betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. Hier tut sich eine gewaltige Wahrheit auf vor unseren Augen, denn hier wird uns gesagt, wie wir neutestamentliche Gläubige unsere Waffenrüstung zu versorgen haben. Was schmiert unsere Waffenrüstung? Ja, dass alles funktioniert. Was macht das Schwert des Geistes schärfer als jedes zweischneidige Schwert? Ich meine, dass wir es auch in unserem Leben anwenden können. Was macht ein Schild des Glaubens wirklich zu einem Schild? das Gebet. Ergreift die Waffenrüstung Gottes und gürtet an euren Lenden mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, an den Beinen gestiefelt für das Evangelium. Ergreift den Schild des Glaubens, nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Betet dabei alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. Und hier haben wir die Antwort, meine Brüder und Schwestern. Arbeit und Gebet. Die geistliche Waffenrüstung ist uns von Gott in Christus geschenkt. Und ich sage Ihnen, es handelt sich hier um eine vollkommene, tadellose Rüstung, ohne Fehl. Da gibt es nichts daran auszusetzen. Und dass Sie mich nicht falsch verstehen, Sie können nichts besser machen. Diese Rüstung ist perfekt. Perfekt. Damit sie zur Geltung kommt, muss ein Gläubiger zwei Dinge tun. Erstens, er muss diese Waffenrüstung sich zu eigen machen. Deshalb haben wir es gelesen, deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes. Ich muss es mir aneignen, ja? Epheser 6, Vers 13. Und zweitens, und das ist der Punkt, wo Gläubige einfach nicht weiterkommen oder dass sie nicht sehen. Zweitens, damit diese Waffenrüstung intakt bleibt, müssen wir sie versorgen, pflegen. Vers 18, dabei betet alle Zeit. Ich sage Ihnen, über das Gebet wird doch viel geredet. Wir kennen doch das Gebet. Wir wissen so viel über das Gebet. Das hat aber mich neu ergriffen. Neu ergriffen. Im Zusammenhang mit dieser Waffenrüstung. Wie wichtig das Gebet ist. Es ist das Öl, das die Gelenke schmiert. Es ist das, was das Schwert schärft. Es ist das, was den Helm des Heils wirklich ganz sicher macht. Es ist das, was den Schild des Glaubens so macht, dass wirklich kein Pfeil hindurchdringt. Die meisten Christen machen das Erste nun wirklich voll Mut und Zuversicht. Ergreifen Sie die Waffenrüstung Gottes, indem Sie sich mit Wahrheit umgürten, den Panzer anlegen, sich an den Beinen stiefeln lassen, den Schild des Glaubens ergreifen, den Helm des Heils aufsetzen, das Schwert des Geistes ergreifen. Und das Zweite wird so oft so wenig praktiziert. Dabei betet allezeit. Ist uns klar, wie wir uns großen Schaden zufügen, wenn wir den Zusammenhang hier nicht sehen? Sehen Sie, wir können nicht einfach uns die Waffenrüstung Gottes aneignen, ohne dass wir sie konsequent täglich pflegen und unterhalten. Das bedeutet jetzt, ich möchte es klar sagen, wir können nicht sagen, jawohl, ich stelle mich mit zwei Füßen auf Golgatha, ich nehme den Sieg Jesu in Anspruch, ohne dass wir diese herrliche Erlösung nicht immer wieder durch hingegebenes, inniges Gebet unterstützen. Ist das nicht das, was Paulus meint, wenn er schreibt, vollendet eure Rettung mit Furcht und Zittern? Ja, bitte, Paulus, vollendet eure Rettung mit Furcht und Zittern. Kann ich da noch was besser machen? Nein, ich bin gerettet für Zeit und Ewigkeit. Eine vollkommene, eine herrliche Errettung. Es kann nichts besser gemacht werden. Aber Paulus will hier sagen, dass wir unsere geschehene Errettung unterstützen sollen. Das heißt, lebendig halten sollen, dass wir nicht matt werden, dass wir nicht schlapp werden. Und warum? Damit diese geschehene Erlösung in unserem Leben nicht an Kraft verliert. Das heißt, in unserem praktischen Leben hier auf Erden. Sehen Sie, die Erlösung in Christus bleibt immer gleich und vollkommen. Das ist klar. Aber es liegt an uns, an Ihnen, an mir, inwieweit sie in unserem praktischen Glaubensleben zur Auswirkung kommt. Verstehen wir das? Arbeit und Gebet. Und diese Wahrheit finden wir bei der geistlichen Waffenrüstung. Wir können sie uns nicht nur aneignen, sondern müssen sie pflegen, 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 unterhalten. Vielleicht darf ich hier ein bekanntes Beispiel aus dem Alten Testament hinzufügen. Schlagen Sie es nicht auf, es geht zu lange. Ich lese Ihnen das einfach kurz vor. Die Zeit, die eilt schon wieder. Wir wissen, 2. Mose 17, Vers 8, da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Aufgrund dieses Angriffs, dann lesen wir in Vers 9 von 2. Mose 17, da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf dem Hügel stehen und den Stab Gottes in meiner Hand halten. Josua erfüllte diesen Auftrag, Vers 10 von 2. Mose 17. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Jetzt ist es klar, dass in den Worten und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek, dass da viel mehr enthalten ist, als nur die Tatsache, dass Israel jetzt in den Kampf zog gegen Amalek. Wenn es hier heißt, und Josua tat, wie Mose ihm sagte, dann sehen wir doch in erster Linie, bitte Ihre Fantasie brauche ich wieder, ja? Da sehen wir doch in erster Linie eine gewaltige Vorarbeit. Nämlich, dass Josua das ganze Heer mustern muss, einberufen muss. Das bedeutet, dass alle Waffen kontrolliert werden mussten. Dass Brust, Bein, Armpanzer geschmiert und geölt werden mussten. Schuhe und Stiefel oder was es alles war, musste in Ordnung gebracht werden. Sehen Sie, das muss man inzwischen in Zeilen lesen, das ist klar. Josua ist nicht einfach so mir, der nicht in den Krieg gezogen gegen Amalek. Glauben Sie mir, der hat sich vorbereitet mit seinen Männern. Vielleicht einen ganzen Tag haben die gearbeitet. Mose hat ihm ja auch gesagt, morgen werde ich auf dem Hügel stehen. Also morgen fängt es an. Also heute, Josua, bereite dich vor. Und er hat sich sicher vorbereitet. Immerhin ging es hier um einen Kampf gegen einen starken Feind. Da war keine Mühe zu wenig. Nun, irgendwann ist diese Arbeit zu Ende gewesen. Das Heer Israels war bereit, dem Feind zu begegnen. Und das muss doch ein gewaltiger Anblick gewesen sein. Eine Armee, die jetzt tiptop in Ordnung war. Waffen und Rüstungen waren in Ordnung gebracht. Sie wartete nur auf das Signal, den Angriff zu beginnen. Sehen Sie, ganz kurz, hier sehe ich doch auch die Gemeinde Jesu Christi. Wir sind hier auf Erden in dieser Welt als geistliche Armee mit einer geistlichen Waffenrüstung hingestellt, mit der Waffenrüstung von Epheser 6. Und so wie Josua damals und seine Männer mit allem ausgerüstet waren, was sie brauchten, sind auch wir heute mit allem ausgerüstet, was wir brauchen. Petrus sagt, alles, was uns zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Zurück zu Josua. Jetzt sehen wir das Heer, ja? Alles ist bereit. Die Waffen sind geschärft, die Rüstungen sind in Ordnung. Und jetzt erklingt das Startsignal. Und Israel wirft sich voll und ganz in den Kampf gegen Amalek. Aber im selben Augenblick, in dem Josua und seine Männer sich auf das Streitgewühl stürzen, geschieht noch etwas. Drei Männer steigen auf einen Hügel. 2. Mose 17, Vers 10. Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Wir wissen, was diese drei Männer dort oben taten. Sie unterstützten den Kampf des Josua mit Gebet. Mose hatte das ja angekündigt, bevor er Josua aussandte. 2. Mose 17, Vers 9. Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Ich will morgen auf dem Hügel stehen, mit dem Stabe Gottes in meiner Hand. Es wird zwar hier, das will ich kurz erwähnen, und auch in den nachfolgenden Versen wird nichts über Beten gesagt. Also wenn hier Bibelkritiker sitzen, oder vielleicht solche, die es ganz genau wissen, dann können sie jetzt aufstehen und sagen, stimmt nicht. Mose hat nicht gebetet, hat nur den Stab zum Himmel emporgehalten. Meine Brüder und Schwestern, zweifellos hat Mose das Herz, währenddem er seine Hände emporstreckte, ohne Unterlass geschrien. In der Bibel sind zum Himmel gestreckte Hände immer ein Bild von einem Beter. Wir dürfen und müssen annehmen, dass Mose hier gebetet hat, auch wenn uns das nicht wörtlich gesagt wird. Und indem Mose es tat, unterstützte er den Kampf des Josua, wie auch Paulus im Neuen Testament das für seinen Kampf forderte. Ich lese Ihnen das kurz, Römer 15, Vers 30. Ich ermahne euch, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mit mir kämpfen helft durch eure Gebete. Paulus, ein Mann, der Tag und Nacht die Rüstung Jesu Christi anhatte, der aber nicht einfach so in den Kampf ging, der diese Unterstützung gefordert hat von seinen Freunden, von seinen Brüdern, von seinen Geschwistern. Bitte betet doch für mich. Bitte kämpft mit, indem ihr betet. Oh, meine Brüder und Schwestern, Wir verstehen doch, worum es geht. Sehen Sie, da war nicht nur die Armee unter Josua, da waren diese drei Männer. Und es reichte damals nicht aus. Wir wissen es aus der Geschichte, dass nur Josua und seine Männer den Kampf kämpften. Auch wenn ihre Rüstungen und Waffen noch so perfekt waren. Deshalb habe ich Ihnen das versucht zu schildern. Die Vorbereitungsarbeit. Die werden ganz fest gearbeitet haben. Josua wird das kontrolliert haben. Seine Unterbefehlshaber werden jeden Einzelnen kontrolliert haben. Ist wohl alles in Ordnung? Es geht gegen Amalek. Das ist ein harter Kampf. Vorbereitungen bis in die letzte Sekunde. Und sie konnten nichts Besseres mehr machen. Da war es, könnte man sagen, eine vollkommene, intakte Armee. Und sie sind gegen den Feind gegangen. Und sie haben gegen Amalek gekämpft. Und doch hätten sie nicht gesiegt, wenn nicht ein anderer auch gekämpft hätte. Das. 2. Mose 17, Vers 11. Wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Wenn der große Paulus sagt, bitte, bitte, helft mir doch im Kampf durch Gebete. Wenn der große Paulus sich nicht verlässt auf seine Rüstung, er hätte sagen können, also bitte sehr, ich bin Paulus. Ich habe den Herrn gesehen. Ich bin der wahre 12. Apostel. Ich habe Gewaltiges erlebt und so weiter und so weiter. Ich brauche eure Unterstützung nicht. Ich brauche nicht einmal Gebet. Ich habe so eine gute Waffenrüstung. Ich bin perfekt. Wenn er das gesagt hätte, oh meine Brüder und Schwestern, er hat das nicht gesagt. Er hat es nicht gesagt. Er geht zu seinen Geschwistern mittels dieses Briefes und sagt, bitte helft mir doch kämpfen. Mit anderen Worten, bitte ölt meine Rüstung. Verstehen Sie? Unterstützt mich doch in diesem Kampf. Und Josua, ich bin überzeugt, die Armee war perfekt organisiert. Josua war ein großer Heerführer. Und es konnte nicht besser sein. Und dennoch hätte Amalek gesiegt. Es heißt dann schlussendlich in Vers 13 von 2. Mose 17, und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Wissen Sie, wir heute neutestamentliche Gläubige, wir haben auch unsere Rüstung und ich denke, die ist perfekt, die ist wirklich perfekt. Und wir freuen uns darüber und im Namen Jesu wollen wir Dinge tun. Und wir gehen in den Kampf, wir gehen gegen Amalek in den Kampf und wir unterliegen. Und dann sagen wir, warum Herr? Und manche Gläubige seufzen, wo bist du Herr? Und weshalb ist das geschehen? Warum bin ich in diese Sünde gefallen? Ich habe dich doch Herr. Wissen Sie warum? Sie haben ihre Rüstung nicht versorgt. Sie haben sie nicht geölt, geschmiert, unterhalten. Sie sind zwar im Namen Jesus sind sie darauf losgerannt sozusagen und sie haben versucht Dinge zu tun und über Wasser zu bleiben und es gelang nicht. Ich hoffe, dass die Geschichte hier, diese alttestamentliche Geschichte von Josua, uns eine Wahrheit ganz fest ins Herz schreibt, nämlich auch wenn wir die ganze Waffenrüstung bekommen haben und uns diese immer wieder neu aneignen dürfen, gehört etwas ganz Wichtiges dazu. Das unterstützende, begleitende Gebet. Hier haben wir Arbeit und Gebet. Arbeit und Gebet. Das bedeutet, wir können keinen Tag geistlich überleben, wenn nicht alles, was wir an diesem Tag tun, wenn das nicht alles durch Gebet begleitet wird. Haben Sie sich schon mal überlegt, was es bedeutet, wenn Paulus sagt, betet ohne Unterlass? Natürlich nicht 24 Stunden am Tag beten, das geht nicht. Aber diese fortwährende Verbindung nach oben. Sehen Sie, mögen Sie auch, sagen wir, Verheißungen mit sich herumtragen, die Sie im Worte Gottes gefunden haben für Ihre Situation. Mögen Sie diese Verheißungen haben. Ich meine, die sind ein Teil der Waffenrüstung. Mögen Sie diese sich aneignen. So werden Sie dennoch nicht völlig Sieg haben, wenn Sie diese Verheißungen nicht, diesen Teil der Waffenrüstung nicht pflegen und versorgen. Da gibt es Christen, die haben eine Verheißung bekommen Und sie danken dafür. Herr, ich danke, dass du mir das gesagt hast. Und jetzt setze ich mich unter den Baum und warte, bis es eintritt. So können sie warten bis zum jüngsten Tag. Also ein bisschen grob gesagt. Oder Herr ist treu. Manchmal tut er es einfach so. Wir sind Menschen, die unverdient vieles Gute bekommen. Aber ich sage Ihnen, eine Verheißung muss herbeigebetet werden. Es klingt komisch, aber es ist so. Wir müssen tagtäglich darauf stehen und sagen, Herr, hast du mir doch gegeben. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Dabei betet alle Zeit. Ich möchte jetzt zum Schluss noch aufzeigen, dass die geistliche Waffenrüstung tatsächlich angetastet werden kann, wenn sie nicht gepflegt und unterhalten wird, damit wir uns gut verstehen. Ich sage nicht, dass die Waffenrüstung selbst angetastet werden kann, das ist unmöglich, aber die Kraft desjenigen wird angetastet, der diese Rüstung trägt und nicht pflegt. Haben wir uns richtig verstanden? Also, jetzt kommen wir zum ersten Teil dieser Waffenrüstung, Epheser 6, Vers 14. So steht nun fest und gürtet an eure Lenden mit Wahrheit. Der Gurt der Wahrheit, ja? Der Gurt der Wahrheit. Eine herrliche Sache, eine hohe Tugend. Oh, dass wir diesen Gurt nie mehr ablegen, ja? Was geschieht nun? Aber wenn dieser Teil der Waffenrüstung nicht gepflegt wird, was sind die Folgen? Wenn wir die hohe Tugend, Wahrheit in unserem Leben nicht durch Gebet begleiten und unterstützen, sehen Sie, vielleicht darf ich es so sagen, das Wissen um Wahrheit ohne fortwährendes, begleitendes, demütiges Gebet leitet hin zu Hochmut. Das ist ein hartes Wort, das ist aber einfach wahr. Wahrheit, ich wiederhole, ist eine hohe Tugend. Wo Wahrheit, Erkenntnis, die wir haben aus dem Wort, ja, und auch in unserem Leben, dass wir wahr sind, wo das nicht wirklich fortwährend durch demütiges Gebet unterstützt wird, genährt wird, da kommt Stolz auf. Da kommt Stolz auf. Es gibt unter den Christen solche, die meinen, die Wahrheit gepachtet zu haben. Das ist einfach eine Tatsache. Ein Merkmal solcher Menschen ist eine äußerliche Demut. Die sind sehr demütig. Wenn man mit ihnen spricht, denkt man, Mensch. Aber innerlich sind sie total eingenommen von sich selbst. Vergebt mir, wenn das hart klingt, aber es ist einfach so. Wahrheit ohne demütiges sich beugen vor Jesus artet aus in Hochmut. Der Gurt der Wahrheit. Die Kraft dieses Gurtes kann in unserem Leben zunichte werden, wenn wir ihn nicht pflegen. Ein weiteres Teil der Waffenrüstung, auch in Vers 14 von Epheser 6. So steht nun fest, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges. Der Panzer der Gerechtigkeit, ja. Ja, meine lieben Freunde, so wichtig dieser Panzer ist, ohne begleitendes Gebet, ohne Versorgung, ohne Ölung, ja, ohne Pflege, artet diese Gerechtigkeit, die wir doch in Christus erhalten haben, artet auch zur Selbstgerechtigkeit. Schon manch gläubiger Christ ist in geistliche Überheblichkeit und Selbstherrlichkeit geraten, weil er sich in fleischliche Frömmigkeit auf die Gerechtigkeit in Christus rühmte. Das kann man. Das kann man. Man kann sich fleischlich rühmen auf die Gerechtigkeit, die wir in Jesus haben. Das kann man. Ich möchte darauf nicht eingehen jetzt, aber soll sich jeder selber Gedanken darüber machen. Aber dann ist es vorbei mit diesem Panzer der Gerechtigkeit. Epheser 6, Vers 15, die Schuhe. An den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Wenn dieser Teil der Waffenrüstung nicht konsequent durch begleitendes, demütiges Gebet unterstützt wird, kann die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkünden, in Eifersucht und Neid verwandelt werden. Hört einmal Apostel Johannes, was er zu Jesus sagt. Meister, wir sahen einen, der trieb böse Geister aus in deinem Namen und wir wehrten ihm, denn er folgt dir nicht nach mit uns. Lukas 9, 49. Und was antwortet Jesus ihm? Im nächsten Vers, Lukas 9, Vers 50, hören wir Jesus dem eifersüchtigen Johannes Folgendes sagen. Wehrt ihm nicht. Wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Es ist traurig, aber es gibt im Reiche Gottes Neid und Eifersucht. Wenn es geht, um das Evangelium zu verkünden. Paulus hat damals schon gesagt, etliche verkünden es aus Neid. Das geschieht dann, wenn diese Bereitwilligkeit, diese Schuhe nicht gepflegt werden. Durch fortwährendes, demütiges Gebet. Der Schild des Glaubens, Epheser 6, Vers 16. Vor allen Dingen ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Was geschieht, wenn dieser Schild nicht durch fortwährendes Gebet gepflegt und versorgt wird? Ganz einfach. Durch steten heißen Kampf. Ohne Pflege, wird ein solcher Schild allmählich so beschädigt, dass er irgendwann einen feurigen Pfeil nicht mehr abstoppen oder aufhalten kann. Hier denke ich an König Ahab. Kennen Sie seine Geschichte, König Ahab? Ein gottloser König. Ich lese Ihnen vor, wie er gestorben ist. 1. Könige 22, 34, 35. Ein Mann aber spannte den Bogen in aller Einfalt und schoss den König von Israel, das ist der Ahab, zwischen Panzer und Wehrgehänge. Da sprach er zu seinem Wagenlenker, wende um und führe mich aus dem Kampf, denn ich bin verwundet. Und das Blut floss von der Wunde mitten in den Wagen und er starb am Abend. Rechnen Sie damit, dass dieser Ahab ein Riesenschild hatte, wahrscheinlich sogar einen eigenen Schildträger. Trotzdem konnte ein feindlicher Pfeil ihn treffen. Und das Merkwürdige ist, dass nicht einmal bewusst auf ihn gezielt wurde, sondern die alte Lutherbibel und die Schlachterbibel sagen, ein Mann spannte den Bogen von ungefähr, also irgendwie, einfach in die Menge geschossen. Und der Pfeil ging durch bis zu König Ahab und traf ihn an der einzig offenen Stelle, die er an seinem Körper hatte. Zwischen Panzer und Wehrgehänge. Und der Schild hat den Pfeil nicht aufgehalten. Sehen Sie, der Feind hat wenig Mühe mit uns, wenn wir uns in billiger Weise auf den Glauben an Jesus Christus berufen. Aber diesen Glauben wenig oder vielleicht nie durch Gebet unterstützen. Aber so ein Mann, der war König von Israel, der hat Gott erlebt. Der hat manchmal Worte des Elia gehört. Im gewissen Sinn hat er vielleicht noch an Gott geglaubt. Obwohl er mehr den Götzen glaubte. Aber der Pfeil kam durch. Kein Schild nützte mehr. Ich sage Ihnen, Sie können 100-mal sagen, ja, ich habe jetzt ein Schild des Glaubens. Mir geschieht nichts. Da können Sie 100-mal sagen, wenn Sie diesen Schild nicht pflegen, durch fortwährendes Gebet unterstützen. Der Helm des Heils, Epheser 6, Vers 17, da heißt es, und nehmt den Helm des Heils. Was kann mit dem Helm des Heils geschehen, wenn er nicht gepflegt wird? Sehen Sie, der Helm des Heils ist meiner Erkenntnis nach ein Bild von Heilsgewissheit, die jedes Kind Gottes haben darf. Heilsgewissheit. Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum echte Kinder Gottes, keine Unbekehrte, keine armen Christen, warum echte Kinder Gottes plötzlich an Heilssicherheit zweifeln? Dass sie sagen, ich bin doch nicht mehr sicher, ob ich dabei bin. Eine Antwort könnte folgende sein, weil sie ihr geschenktes Heil, diesen Helm, zu wenig gepflegt und unterstützt haben durch Gebet. Meine Brüder und Schwestern, hier nochmals Philipper 2, Vers 12, Paulus sagt, vollendet eure Rettung mit Furcht und Zittern. Elbefehl der Bibel, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Das ist doch ein klares Wort. Ich kann nicht das Heil annehmen und mich hinsetzen und sagen, wunderbar, es ist alles in Ordnung. Bewegt euer Heil mit Furcht und Zittern. Der Helm des Heils muss gepflegt werden, sonst kommen wir in Heils Unsicherheit. Zum Schluss noch Vers 17, auch von Epheser 6. Und nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Vielleicht gehören Sie dazu, aber es gibt Christen, die sagen, das Wort spricht nicht mehr. Dann hören Sie eine Predigt. Ihr Nachbar sagt, oh, was hat mich das getroffen? Und Sie sagen, also ehrlich gesagt, mir hat es nichts gesagt. Und Sie lesen die Bibel zu Hause und Sie sagen, es sagt mir nichts mehr. Warum? Ich denke, dass gerade das Lesen der Schrift mehr denn je in dieser Endzeit das begleitende Gebet nötig hat. Das heißt, wir müssen die Bibel betend lesen. Wir müssen das Schwert des Geistes pflegen. Wer das nicht tut, der wird gleichgültig gegenüber diesem herrlichen Schwert, das wir doch nur zu unserem eigenen Besten erhalten haben. Der weiße Vater Georg Müller, vielleicht haben Sie von ihm gehört, von ihm wird gesagt, dass er Zeit seines Lebens, also seit seiner Bekehrung, die Bibel auf den Knien gelesen hat. Bitte, ich sage Ihnen nicht, dass Sie das auch tun sollten. Muss jeder selber wissen, wie er es tut. Aber er hat die Bibel betend gelesen. Wir sollten vielleicht neu anfangen, unsere Bibellese mit Gebet zu begleiten. Noch mit intensiverem Gebet als bisher. Unser Schwert zu versorgen, zu pflegen. Arbeit und Gebet. Verstehen Sie jetzt, was dieses Thema uns zu sagen hat? Schenke es der Herr, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes neu anfangen. Die geschenkte Waffenrüstung zu pflegen. Ganz neu. Vielleicht müssen Sie heute anfangen. Vielleicht ist da Rost und anderes Zeug. Müssen Sie heute anfangen. Gehen Sie alles durch. Gehen Sie alles durch, vom Gurt bis zum Schwert. Danken Sie ganz neu für alles. Beugen Sie sich, wo Sie es vernachlässigt haben. Und fangen Sie neu an mit ihm. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo über das Thema Arbeit und Gebet. Sollten Sie Fragen dazu haben oder seelsorgerliche Hilfe in Anspruch nehmen wollen, so zögern Sie nicht, mit uns in Kontakt zu treten. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ja auch ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD und vielem anderen mehr. Deshalb bleiben Sie dran.